Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin Podcasts, eurem Formel 1 Fan Podcast nach dem ersten Sprintwochenende dieses Jahres in China. Mit dabei wie immer Alexander Theile. Hallo Alex.
Moin Sascha, grüß dich.
Ja, Mensch Alex, wir haben uns von diesem Sprintwochenende in China viel erhofft und man muss ganz klar sagen, da wurde mal ordentlich abgeliefert. Da war alles dabei, ne?
Ja, tatsächlich. Also wir hatten ein Regen-Qualifying, wir hatten ein normales Qualifying, vorher hatten wir ja ein Sprintrennen, kleines Rennen, dann hatten wir ein normales Qualifying, dann hatten wir noch ein Rennen, wo man teilweise dachte, ja, okay, ist doch langweilig und dann ist so wieder aber sonst was passiert. Also ich glaube, da haben wir heute ganz viel Stoff zum Bereden, ne?
Ja, glaube ich auch. Wir hatten rote Flaggen, wir hatten eine komplett andere Startaufstellung im Sprint, als wir das normalerweise haben. Und da waren einige vorne dabei, die wir dort vorne definitiv nicht getippt haben. Das hat uns natürlich beim Kicktipp jetzt nicht besonders gut geholfen, aber es war für die Spannung eigentlich gar nicht so schlecht. Lass uns da mal einsteigen. Lass uns einmal kurz über das Ergebnis des Sprint-Qualifyings reden. Da haben wir nämlich, oh Wunder, nicht Max Verstappen vorne, sondern Lando Norris und hinter ihm Lewis Hamilton. Das sind jetzt erstmal Namen, die man auf der Qualifying-Liste jetzt eher selten sieht. Also Lando Norris, ja, der ist jetzt öfter dabei, aber Lewis Hamilton, den haben wir schon lange nicht mehr so weit vorne gesehen. Danach Fernando Alonso und jetzt eben erst Max Verstappen vor Carlos Sainz, Sergio Perez, Charles Leclerc und Oscar Piastri. Alex, der Grund dafür ist relativ simpel. Es gab nach Q1 in Q2 einen Regenschauer und er hat alles etwas durcheinander gewürfelt.
Ja, genau. Also das war dann doch der Regen, den wir erst natürlich in unserer meteorologischen Vorhersage natürlich nicht gesehen haben, aber wir freuen uns natürlich lieber so rum als andersrum. Lieber so, dass nicht, dass Sascha sagt, oh, es regnet 3 Tage und dann regnet es halt gar nicht. So, dann
ja, das hatten wir alles schon.
Irren wir uns so rum und haben dann mal ein bisschen Überraschungseffekt. Also war dann echt cool, weil jetzt war das beim fünften Rennwochenende das erste Mal ein bisschen Regen und dann haben wir ja gleich gemerkt, dann wurde es direkt salzig und das waren auch krasse Bedingungen. Also dann kam ja auf einmal richtig viel Regen runter und naja, dann wurde schön gerutscht, ne? Also das war schon faszinierend. Und was natürlich der absolute Knaller war und dieses Hin und Her, ne? In Q3 bei Lando Norris, erst wird die Rundenzeit gestrichen und dann kommt sie wieder rein, ne? Also erst dachte man, ja, Hamilton hat die Pole und dann kommt sie wieder rein und dann hat Norris die Pole, ne?
Das war schon eine verrückte Situation, ja. Und ich glaube, die muss man auch ein Stück weit nochmal erläutern. Mir war sie im ersten Moment nämlich auch nicht so ganz klar. Und da muss man auch ganz klar sagen, wir kritisieren Sky ja eigentlich sehr selten. Aber an der Stelle muss man wirklich sagen, das lief das ganze Wochenende über recht schlecht. Wir kommen nachher noch zu einer Situation, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, Leute, das kann doch gar nicht sein, was ihr gerade hier erzählt. Das hätte Ihnen auch auffallen müssen. Aber zu dieser Situation, wo Lando Norris die Zeit gestrichen bekommen hat und dann wieder zurückbekommen hat, die Sky UK-Kollegen, habe ich im Nachgang gehört, haben das ziemlich schnell und ziemlich klar und einleuchtend erläutert. Es ist nämlich so, dass das Verlassen der Strecke natürlich als Verlassen der Strecke auch gewertet wird, wenn man mit allen 4 Reifen über der weißen Linie ist oder mit dem Tracker über der weißen Linie ist, sodass das System das erkennt. Jetzt ist es aber so, dass das in der letzten Kurve vor Start und Ziel passiert ist und da wissen wir, spätestens seit Carlos Sainz den Dreher produziert hat, dass dort Kiesbett ist. Und damit hat das Verlassen der Strecke an der Stelle gar keinen Vorteil. Früher wäre das so gewesen, früher war da Asphalt, da ist man dann einfach raus und hat dann halt Gas gegeben und hat mit ordentlich Schwung dann auf Start und Ziel fahren können. Das ist jetzt nicht mehr so. Nichtsdestotrotz wird der Fahrer quasi als zum Verlassen der Strecke dort gewertet und dementsprechend wird die Zeit gestrichen. Das ist aber in dem Fall ja kein Vorteil gewesen und deswegen wurde die Zeit wieder zurückgesetzt und Lando Norris hat die wieder gutgeschrieben bekommen, ja. Zumal es die Runde quasi vor seiner Pole-Runde war, in der er aus der Kurve dann rausgekommen ist. Also er hatte quasi sogar noch einen schlechteren Eingang zu seiner Pole-Runde am Ende.
Genau, das ist nämlich das Kernthema, ne? Weil sonst hat man, je nachdem, wenn da jetzt teilweise Asphalt wäre und du gehst halt über die Streckenbegrenzung rüber und holst dir dann, sag ich mal, einen besseren Push für deine neue Runde, dann hättest du ja einen Vorteil. So. Und dadurch, dass es ja erstens Kies war und zweitens nass etc., dann hattest du halt keinen Vorteil. Und das deswegen wurde es dann wieder nicht gestrichen. Aber auch interessant trotzdem wieder, dass es dann erst gestrichen wird und dann wieder nicht. Also, ne, weißt du, das ist auch schon so wieder für den Zuschauer natürlich nicht so optimal, ne? Also, da denke ich mir halt, also, das finde ich halt wieder super interessant, weil manchmal brauchen die wirklich Jahre, um die Runden zu streichen. Dann sind sie bei so einem Fall wieder super schnell, ne? Also, und der ist ja wirklich ein bisschen tricky. Und dann sind sie super schnell und müssen es wieder korrigieren, ne? Also, fand ich dann auch nicht so schön, weil irgendwie ist das dann so ein bisschen mit Beigeschmack.
Ja, also ich habe bisher immer den Eindruck gehabt, ich weiß nicht tatsächlich, wie das im Hintergrund funktioniert, aber bisher hatte ich immer den Eindruck, dass das Streichen einer Zeit nochmal von irgendeinem Steward bewertet wird und erst nach der Bewertung die Zeit gestrichen wird. Am Wochenende hatte ich eher den Eindruck, dass das automatisiert passiert. Also dass sofort, sobald der Computer durch den Tracker erkennt, dass ein Fahrer außerhalb der Strecke ist, die Zeit automatisch gestrichen wird. Und dass es deswegen dazu kam, dass ich das nochmal jemand anschauen musste, um es dann wieder zu revidieren. Das ist mein Eindruck, den ich dabei gewonnen habe. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie das im Hintergrund technisch funktioniert, wer sich darum kümmert, ob das alles manuell läuft oder ob man da mittlerweile auch eine Systematik, eine technische Lösung entwickelt hat, um das automatisiert zu machen. Aber ja, ist am Ende des Tages notwendig gewesen, diese Zeit wieder zurückzusetzen. Und es war mal kurz verwirrend, weil alle haben gedacht, Lewis Hamilton hat jetzt wirklich die Pole geholt. Das, kann man so sagen, wäre ja eine Sensation gewesen. Und dann kommt die Zeit von Lando Norris wieder zurück. Und ich glaube, das war auch bitter für Lewis Hamilton. Der hätte das mal gebrauchen können.
Ja, auf jeden Fall. Und ich möchte, also es wäre cool, wenn F1 TV oder wer auch immer da nochmal so ein, vielleicht mal so einen Insider-Bericht machen kann und mal zeigen kann, vielleicht mit den Stewards zusammen, wie das halt funktioniert. Ich glaube, das wäre echt mal cool für den Zuschauer, auch mal zu wissen, okay, wie arbeitet dann so ein Steward und wie ist dann die Abfolge, ne? Und was zeigt dann der Computer an? Muss er das dann bestätigen? Also das wäre halt wirklich mal ein cooler Hintergrundbericht, weil dann, wenn man, sage ich mal, da auch so transparent ist, dann versteht das der Zuschauer ja auch, dass das halt nicht gerade nicht so einfach ist immer, wie man vielleicht glaubt.
Ja, genau so ist es. Ja, aber Lando Norris zwar mit Pole dann beim Sprint, aber das Sprintrennen für ihn dann doch nicht ganz so gut gelaufen. Am Ende des Tages kam Lando Norris dann nur auf Platz 6 vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Gewonnen hat den Sprint, oh Wunder, Max Verstappen. Vor Lewis Hamilton, der konnte seine Position dann tatsächlich verteidigen, vor Sergio Perez, Charles Leclerc, Carlos Sainz und dann eben Lando Norris, Oscar Piastri. George Russell hat dann den letzten Punkt im Sprint noch gesichert. Und wir gucken einmal auf Nico Hülkenberg. Der hatte nämlich einen richtig verkorksten Sprint, am Ende des Tages letzter geworden, nur Platz 19. Das war nix. Und man hatte schon so etwas Angst, dass das Wochenende dann auch zum Vergessen ist. Aber da kommen wir später dazu. Lass uns erstmal über den Sprint reden. Max Verstappen, bärenstark, hat am Ende des Tages nochmal 13 Sekunden auf die Sprintdistanz quasi rausgefahren, obwohl er erstmal das Problem hatte, dass er da erstmal überholen musste. Und Lando Norris am Ende aus meiner Sicht da der große Verlierer in der ganzen Geschichte.
Ja, also sehe ich ganz genauso. Also der war da echt der Verlierer und dann hat sich ja auch so ein bisschen in diesem Rennen so ein bisschen dieser DRS-Train oder so gebildet, ne? Zwischen dann, da waren ja Perez, Leclerc, Sainz, Norris, später auch Piastri und Russell so ein bisschen dran beteiligt. Also da hat man schon gemerkt so, und da dachte ich auch schon so, eieiei, was wird das für ein Rennen, ne? Wenn das nicht so einfach wird mit den Überholmanövern. Also da muss ich schon sagen, hatte ich schon ein bisschen Angst, dass das Rennen dann auch sehr eintönig wird, weil es ja wirklich die ganze Zeit auch nicht funktioniert hat mit dem Überholen. Und ja, wie du sagst, Norris klarer Verlierer, weil wenn du von 1 losfährst und dann auf 6 landest, ist echt nicht ruhmreich. Und wenn Hamilton, wo man ja wirklich sagt, der Mercedes ist eigentlich das schwächere Auto gegenüber McLaren, wenn der es dann schafft, seinen Platz zu halten, ne, das war schon echt eine, ja, also echt eine Sensation, hat mich da schon überrascht. Also kommen wir
ja
gleich wie dann das andere, also der andere.
Ja.
Weil das waren ja Welten.
Ja, genau. Also dazu muss man vielleicht sagen, wir hatten dieses Wochenende den ersten Sprint und wir hatten das erste Mal das neue Sprintformat. Das heißt, zum einen freitags das Qualifying für den Sprint am Samstag, Samstag der Sprint, dann nach dem Sprint das Qualifying für den Sonntag und Sonntag das Rennen. Das ist aus dem logischen Aufbau her aus meiner Sicht jetzt deutlich besser, als das vorher der Fall war. Man kann das viel besser nachvollziehen und ich finde auch, dass das China-Rennen da auch klar gezeigt hat, was die interessanten Aspekte sein können, wenn man diesen Sprint halt unbedingt braucht. Eine Sache, die dabei wichtig ist, zwischen dem Sprint und dem Rennen kann man die Konfiguration des Autos nochmal verändern. Das heißt, es gibt zwei Park-Fermé-Regelungen. Einmal nach dem Sprint-Qualifying am Freitag für den Samstag und dann nochmal am Samstag für den Sonntag. Aber zwischen dem Sprint und dem Qualifying hat man die Möglichkeit, das Setup nochmal zu ändern, anzupassen auf das, was man vielleicht auch aus dem Sprint oder dem Sprint-Qualifying gelernt hat. Und das hat dazu geführt, dass der eine oder andere im Sprint schlecht war und im Rennen gut oder im Sprint gut und im Rennen schlecht. Das fand ich eine extrem interessante Geschichte, dass man das diesmal so gelöst hat und finde ich ehrlich gesagt gut. Was hast du davon gehalten?
Ja, ich fand das auch super. Also, sie haben natürlich teilweise gesagt, die Fahrer, dass die Änderungen eigentlich nicht so groß sein können, weil so viel Zeit war dann auch nicht. Nichtsdestotrotz hat man das ja trotzdem bei einigen Fahrern krass gemerkt, dass die auf einmal dann ganz anders performen konnten und dass es da wirklich große Diskrepanzen gab. Und ich sag mir auch, wenn man sozusagen wirklich den Sprint ja jetzt so ein bisschen separiert, also klar, es gibt noch WM-Punkte, aber ansonsten hat man es ja wirklich schon jetzt relativ gut separiert, dann warum nicht, ne? Also einfach machen. Also jedes Element, was dann vielleicht nochmal ein bisschen Brisanz reinbringt, ist doch cool, ist doch erfrischend. Also wir wollen ja genau das sehen, weil dann haben wir halt ein Wochenende, wo du nur ein Training hast. Wenn du Glück hast, also sage ich mal aus Spannungssicht, hast du dann, wie jetzt auch in China, nochmal eine rote Flagge, dann hast du noch weniger Trainingszeit. Dann geht's direkt ins Sprint-Quali. So, dann hast du den Sprint, dann kannst du nochmal am Setup arbeiten. Dann hast du das normale Quali. Also finde ich, wenn die Strecke passt und das funktioniert, finde ich echt cool, muss ich sagen. Also dann machen wir uns nichts vor. Das wird sowieso im Kalender bleiben mit den Sprints. Deswegen dann gerne wenigstens so in einem Format, was dann auch die Spannung bietet.
Ja, das sehe ich genauso. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ich war da auch positiv überrascht. Vor allem war ich auch davon überrascht, dass es halt so eklatante Unterschiede sein können, wenn man das Setup nochmal ändert. Was mich aber auch überrascht hat, und darüber müssen wir jetzt mal ganz kurz reden, bevor wir dann auch ins Qualifying bzw. ins Rennen einsteigen, war das Team Sauber. Die waren plötzlich da. Also ich meine, es war Joes Heimrennen. Ne? Das ist natürlich sowieso nochmal, ich sag mal, emotionaler für einen Fahrer. Und die haben den ja auch ordentlich gefeiert, das muss man ja auch sagen. Das hat richtig Spaß gemacht und es war auch cool, dass die Formel 1 das eine oder andere gemacht hat, um Joe da so ein Stück weit in den Vordergrund zu rücken. Das fand ich sehr, sehr schön. Aber was man halt auch sagen muss, Sauber war ja eigentlich über die letzten Rennen ein Team, bei dem er gedacht hat, naja gut, die kämpfen da hinten mit Alpine um den letzten Platz und wirklich viel ist von denen eigentlich nicht zu erwarten. Jetzt waren die hier überraschend stark schon im Sprint-Qualifying. Für mich tatsächlich die größte Überraschung neben dem zweiten Platz von Lewis Hamilton.
Ja, ist halt die Frage, ob sie sozusagen einmal aufgrund der Bedingungen profitieren konnten, ne? Und vielleicht halt einfach ein bisschen, sage ich mal, ein gewagteres Setup gefahren sind für das Sprintformat halt, ne? Also für das Sprint-Quali, dass sie da halt nochmal sich gesagt haben, sie probieren da halt nochmal was anderes und das hat halt dann voll funktioniert. Also war ja auch erstaunlich, dass halt auch beide Fahrer dann, ne, in die Top 10 gefahren sind, also 9 und 10. Also da hat man ja geguckt und dachte so, hä, was ist jetzt hier los? Das ist ja eine komplett andere Welt, ne? Also wir wussten ja sonst, dass Bottas schon mal durchaus ein guter Qualifier ist und dass ja auch dann ab und zu mal zeigen kann, aber beide Fahrer in die Top 10, das war schon echt eine große Überraschung.
Ja, das fand ich auch. Also Valtteri Bottas, nur um das nochmal zu sagen, startete von Platz 9 und Joe von Platz 10. Am Ende ist Joe auf Platz 9 angekommen und Bottas nur auf Platz 12. Aber trotzdem, für deren Verhältnisse in den letzten Wochen ist das ja wirklich eine sensationelle Steigerung. Und ob das jetzt quasi nur ein Sprint-Setup war oder ob das jetzt hier das ganze Wochenende durchgehalten hat, das können wir uns ja mal kurz anschauen, wenn wir uns das Ergebnis des Rennens anschauen. Im Rennen war nämlich die Reihenfolge wie folgt. Da haben wir dann Joe auf Platz 14 und Bottas ist ausgefallen. Also es hat sich der Trend nicht wirklich fortgesetzt. Also ich finde, bei Joe hat man schon gesehen, der war ein Ticken besser unterwegs, als er das sonst und war, ja. Vielleicht ist da halt auch einfach dieser Heim-Grand Prix emotionale Zustand noch dafür verantwortlich, dass man ein bisschen mehr Gas gibt. Und ja, also so insgesamt könnte es natürlich auch sein, dass die Strecke dem Sauber jetzt auch einen Ticken entgegenkommt, weil das für mich schon auffällig war, dass die eigentlich ganz gut unterwegs waren. Wenn ich mich richtig erinnere, war es auch bei Bottas so, dass der eigentlich, bevor er ausgefallen ist, eigentlich ganz passabel unterwegs war, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, glaube ich auch, dass das so ein bisschen Sondereffekt war, dass das wieder auf anderen Strecken wieder ganz anders sein wird und schlechter sein wird. Aber ich habe immer noch das Gefühl einfach, ne, da wird halt nichts vorangebracht, gerade bei diesem Team. Und ja, irgendwie auch die Fahrer, ja, ne, Joe, der muss ja dann liefern in China, aber ja, sonst hat er auch nicht überzeugt. Und Bottas, keine Ahnung, also im Qualifying hat er ja auch, im normalen Qualifying ist er ja auch auf 10 gefahren und so, da hat er auch ein bisschen was rausgeholt, aber ja, irgendwie, ne, also ich würde mich schon stark wundern, wenn die Fahrer da nächstes Jahr noch fahren, also sorry. Also bei dem, was man da hört, ne, dass Sainz angeblich ein besseres Angebot von Audi kriegt als bei Red Bull. Ne? Also das ist ja auch sehr spannend. Und ne, machen wir uns nichts vor, Nico Hülkenberg, da kommen wir auch noch zu, der auch jedes Mal überragend fährt und ein deutscher Fahrer ist, der ist halt eigentlich der logische zweite Kandidat daneben. Und dann hast du halt schon einen super Fahrer. Wirst wahrscheinlich 25 irgendwie noch ein Übergangsjahr machen. Das werden dann die beiden auch wissen. Und dann wirst seit 2026 mit der Wundertüte starten, ne?
Ja, ich glaube, dass Nico Hülkenberg nicht nur der logische Kandidat ist. Ich glaube, Nico Hülkenberg und Audi sind sich eigentlich auch schon einig. Zumindest das, was man so über Medienberichte erfährt, geht es da im Prinzip nur noch drum, dass man im Prinzip seine Tinte unter den Vertrag setzt und das eigentlich alles nur noch Formsache. Also von daher, ja, kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass es für Bottas und Joe in der Formel 1 erstmal nicht mehr weitergeht, also zumindest nicht mehr bei Sauber. Die Frage ist, kriegt einer von beiden irgendwo anders nochmal ein Cockpit? Ich glaube, beide werden es nicht schaffen. Ich tendiere da eher tatsächlich zu Bottas, der es eventuell schafft, nochmal irgendwo unterzukommen. Und Joe, fürchte ich, wird dann Ende 2024 die Formel 1 dann tatsächlich nach dieser Saison auch verlassen müssen.
Ja.
Aber lass uns doch mal beim Rennen einsteigen. Ich sag mal kurz, wie es ausgegangen ist. Max Verstappen hat auch dieses Rennen gewonnen vor Lando Norris. Na, wir erinnern uns, im Sprint nur auf Platz 6, diesmal auf Platz 2. Vor Sergio Perez, Charles Leclerc und Carlos Sainz dann auf 4 und 5. George Russell auf 6. Fernando Alonso immer noch auf 7. Oscar Piastri auf 8, Lewis Hamilton ein starker 9. Platz dann und Nico Hülkenberg macht die Top 10 komplett und damit wieder ein Punkt auf das Konto von Nico Hülkenberg. Und das, finde ich, hat er sehr, sehr stark gemacht, hat selber gesagt, das war eins der saubersten Rennen, die er jemals gefahren ist, und ich finde, da hat er recht. Da hat Haas eigentlich nicht viel falsch gemacht und auch Nico Hülkenberg eine blitzsaubere Leistung abgeliefert. Ich glaube, man kann da wenig falsch oder wenig kritisieren an dem, was da am Wochenende bei Nico Hülkenberg gelaufen ist. Klar hat er auch Glück gehabt und war auch an der einen oder anderen Stelle in der Nähe von einer verdammt brenzligen Situation, die er aber gut gemeistert hat. Und das gehört aber auch dazu. Und man muss da auch etwas Glück haben, ansonsten funktioniert es eben nicht. Ich finde auch stark, dass man bei Haas auch keine taktischen Fehler mehr macht, so wie das früher der Fall war. Und das Thema Reifen offensichtlich viel besser im Griff hat, ne?
Ja, also das zieht sich ja komplett durch. Also da muss man ja wirklich sagen, jetzt hat halt Hülkenberg das erste Mal in dieser Saison auch ein Auto, wo er dann halt auch wirklich aus eigener Kraft da in die Punkte fahren kann und gerade um den 10., 11. Platz da immer auch drum mitkämpfen kann, ne? Also davor war es ja immer so, da mussten gefühlt 5 Autos ausfallen und dann ist er immer noch nicht in die Punkte gefahren eigentlich, ne, weil das Auto einfach nichts hergegeben hat im Rennen und so einen krassen Reifenverschleiß hatte. Aber jetzt ist es ja super. Also wirklich, ich glaube, das macht ihm jetzt richtig Spaß und freut mich natürlich jetzt auch für ihn, dass, bevor er dann zu Audi wechselt, dass er dann so ein bisschen auch so einen Motivationsboost noch hat, ne? Also das ist ja echt cool, dass er jetzt nochmal so ein bisschen merkt, okay, das Auto geht mir, ich kann jetzt mit dem Mittelfeld mal aus eigener Kraft fighten und so weiter und fahre nicht hinten rum und habe meinen Teamkollegen eigentlich auch immer im Griff. Also das, ne, davon profitieren ja nur alle und ja, macht Spaß. Also bin gespannt und wie gesagt, ne, also muss man halt wirklich sagen, seitdem Günther Steiner da weg ist, ist da auch einfach viel mehr Ruhe drin. So, also ne, Günther Steiner ist zwar eine polarisierende Persönlichkeit und wurde überall gehypt, ne, von Netflix, Drive to Survive, aber man hat einfach jetzt den Eindruck, ohne ihn ist halt läuft halt einfach der Laden ganz rund, ne, und ruhig einfach so. Und das scheint ja zumindest jetzt am Anfang der Saison auf jeden Fall ein Erfolg zu sein.
Das muss man leider sagen. Ne? Ich finde Günther Steiner einen lustigen Typen. Ich finde ihn irgendwie, ja, ich finde ihn irgendwie lustig und ich glaube, der kann auch ganz, ganz nett sein, aber ich glaube, der kann auch ganz unangenehm sein. Deswegen, ja, ich weiß nicht so ganz genau, wie ich ihn einordnen soll, aber was Fakt ist, ganz einfach, seitdem der bei Haas weg ist, funktioniert halt einfach vieles besser. Es scheint ein durchdachteres Konzept zu geben beim ganzen Team. Es scheint klare und zielgerichtete Entscheidungen zu geben und es scheint deutlich mehr Ruhe drin zu sein. Und man hat wohl viele Probleme verstanden und behoben, die man unter Günther Steiner noch hatte. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, das war vielleicht alles noch die Leistung von Günther Steiner und davon profitieren jetzt andere. Das weiß man nicht 100%, aber Fakt ist einfach, er ist weg und es läuft besser. Also da muss man ganz klar sagen, hat Haas dann wohl doch gut reagiert und die richtigen Leute an die richtige Stelle gesetzt. Und das zahlt sich jetzt aus.
Ja.
Ja, schauen wir mal auf Max Verstappen.
Ich wollte gerade sagen, lass uns mal zu Red Bull kommen. Das ist eigentlich relativ schnell und einfach.
Genau.
Erzählt, ne? Also Max Verstappen, du hast es angesprochen. Also was soll man da noch sagen? Ne? Der fährt einfach in der eigenen Welt.
Das ist so. Also da gibt's doch nicht. Was willst du? Du kannst dir jedes Wochenende kannst du sagen, Mensch, was ist der wieder toll gefahren und was hat er da wieder rausgeholt? Was soll man groß sagen? Das ist eine super Leistung, die er da abliefert. Einen ganz kurzen Moment gab's, da hatte man etwas Angst, ob es denn vielleicht kurz vor Schluss doch noch irgendwie zum Desaster kommt, weil er über ein Teil drüber gefahren ist, das Joe verloren hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar ein Teil vom Frontflügel, der da mit einer in der ja, Berührung mit einem anderen Fahrer verloren gegangen ist. Und ja, Max Verstappen ist aus seiner Sicht da drüber gefahren und hatte etwas Angst, dass seine Reifen kaputt gegangen sind. War am Ende nicht der Fall. Alles gut, war auch 2 Runden vor Schluss. Ja, das war die kritischste Situation im ganzen Rennen für Max Verstappen, glaube ich.
Ja, es ist auch immer bezeichnend, wie der dann, ne, es gab ja 2 Safety-Car-Phasen, glaube ich, ne, wie er auch einfach jeden Restart wieder optimal managt und so, ne, und der managt das dann wirklich so, dass er genau weiß, okay, jetzt gebe ich Gas, kann das Auto voll ausnutzen und der andere kann einfach nicht dranbleiben, so. Es ist einfach Wahnsinn, wirklich. Also der Mann macht ja nie einen Fehler so.
Das ist obwohl mich das hat mich echt überrascht, dass nach der 2. Safety-Car-Phase Max Verstappen an genau der gleichen Stelle wieder Gas gegeben hat und trotzdem, ich glaube, Lando Norris war dahinter, Lando Norris komplett verschlafen hat.
Ja.
Oder was heißt, komplett verschlafen ist jetzt vielleicht auch etwas unfair gegenüber Lando Norris. Er hat es nicht komplett verschlafen, aber er konnte nicht so mithalten, dass er Max Verstappen an irgendeinem Punkt gefährlich geworden ist. Und das, wie gesagt, obwohl das im Vorfeld in der ersten Safety-Car-Phase an genau der gleichen Stelle auch schon passiert ist. Und ja, ich meine, vielleicht ist es auch diese Haarnadelkurve dann vielleicht so ein bisschen zu schulden, dass die Fahrer dort in dem Moment gar nicht so sehr hinten dranbleiben können, wenn es dann plötzlich wieder losgeht. Ne? Aber ja, am Ende des Tages kann man Max Verstappen nur bescheinigen, dass das eine absolut Top-Leistung war.
Ja. Ja, und dann hat er ja auch einen Teamkollegen, der eigentlich von Platz 2 losgefahren ist. Und also die Erwartungshaltung, gerade bei so einem, bei so einer Startposition, müsste ja eigentlich sein, als Red Bull, man holt den Doppelsieg. So. Und was dann wieder passiert ist, also ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin langsam irgendwann auch mit meinem Latein am Ende. Ja, er zeigt manchmal in manchen Rennen bessere Leistung irgendwie und konstantere Leistung, aber dann sind dann wieder solche Rennen dabei, wo ich mich halt frage, so, wieso kommt ein Perez mit dem Red Bull dann nicht an den anderen vorbei oder kann auch die Lücken nicht zufahren? Also ich verstehe es einfach nicht.
Ja, also das muss ich auch ganz klar sagen, ne? Weil eigentlich hat Red Bull auch mit Perez nicht viel falsch gemacht oder nichts falsch gemacht, ja. Ich erinnere nur an diesen Doppelboxenstopp unter der Safety-Car-Phase, wo sie Max Verstappen und danach noch Sergio Perez abgefertigt haben und der Sergio Perez-Stopp schneller war als der von Max Verstappen. Das muss man ja auch erstmal schaffen als Team. Das finde ich schon eine verdammt starke Leistung der Boxencrew. Und trotzdem schafft es Max Verstappen vorne zu bleiben, Sergio Perez fällt zurück, kommt in den Verkehr und schafft es dann eben nicht, die Fahrzeuge vor ihm, die dann keinen Stopp gemacht haben, zu überholen. Er hängt dann einfach fest und er hängt so lange fest, dass er am Ende des Tages Platz 2 verliert. Und das verstehe ich halt auch nicht ganz.
Ja, also das, wie gesagt, das, ich weiß wirklich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Keine Ahnung, also ne, mit als Red Bull, ja. Also grundsätzlich ist man natürlich zufrieden, dass man halt, sag ich mal, eine entspannte Teamchemie hat, aber ich weiß halt nicht, ob das dann immer der Anspruch sein kann, dass man, dass dann ein Fahrer so überragend fährt und der andere dann irgendwie mit wirklich besseren Mitteln, das ist ja klar, dass das Auto besser ist, dann halt nicht vorbeikommt oder nicht die Lücken zufahren kann und so, ne? Ich sag dir auch ganz ehrlich, wenn er dann auf 2 fährt, okay, dann ist ja alles gut und so, oder wenn dann irgendwie mal was, sag ich mal, unnötig passiert, okay, kann man nicht ändern. Aber dass dann halt diese Leistung auch einfach nicht da ist, ne, von dem Fahrer, das ist halt immer komisch. Also das wundert mich und wie gesagt, also das, also nach wie vor, solange das halt immer so hin und her geht, kann ich auch nach wie vor nachvollziehen, wenn man dann irgendwann mal sagen sollte, ja, man versucht einfach mal jemand anders da reinzusetzen, ne? Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, es passiert jetzt nichts Politisches mehr, Verstappen fährt 25 weiter bei Red Bull, dass man dann halt als Red Bull einfach mal sagt, ja, okay, wir setzen da einfach mal jetzt mal einen anderen rein, weil Perez, ja, der guter Nummer-2-Fahrer, aber ist ja jetzt auch nicht der überragende Fahrer, so, ne, und der fährt halt auch immer so inkonstant, also.
Ja, wobei man sagen muss, ne, bei der Leistung von Daniel Ricciardo muss man dann auch in Frage stellen, ob man eine gute Option für Sergio Perez hat.
Das ist mal wahrscheinlich das Thema, was gerade Perez so ein bisschen zugutekommt, dass sich keiner so besonders auftut, weder Tsunoda noch Ricciardo. Das sind für mich eigentlich oft, ne, auch keine Fahrer bei Red Bull und so weiter gerade so. Deswegen, also das ist halt, ich glaube, das kommt halt Perez zugute, weil in Lawson wirst du auch nicht direkt im Red Bull sitzen, den setzt dann tauscht da einer einen der bestehenden Fahrer eher aus und setzt den da rein so und ja, ne, dann wirst du Perez doch wieder drin lassen so, obwohl meiner Meinung nach leistungstechnisch, naja, da könnte man über einen Wechsel nachdenken, aber ja.
Ja, absolut. Also nur ganz kurz, weil wir heute etwas, ich sag mal, unter Zeitdruck aufnehmen müssen. Yuki Tsunoda, ein Wochenende komplett zum Vergessen. Daniel Ricciardo eigentlich auch, lag zwischendrin, ich sag mal, ganz, ganz okay. Ist dann unverschuldet abgeräumt worden, aber insgesamt auch für beide Racing Bulls kein wirklich positives Wochenende gewesen.
Ja, also Daniel,
das einzig,
wollen wir gleich so zur lustigsten Szene des Rennens kommen?
Ja, komm, dann lass uns gleich darüber reden, ja?
Ja, du beteiligst so.
Ja, genau. Also warum Ricciardo ausgefallen ist, liegt einfach daran, dass er abgeräumt wurde von Lance Stroll. Und Lance Stroll, das, sorry, wenn ich das so sage, aber das war reine Dummheit. Das war wirklich eine Situation, die hätte er durchaus vermeiden können. Und die Art und Weise, also Lance Stroll fuhr Daniel Ricciardo so hinten drauf, dass es Daniel Ricciardo ordentlich angehoben hat und die Hälfte von Lance Strolls Auto unter dem Auto von Daniel Ricciardo gesteckt hat. Und Daniel Ricciardo am Ende des Tages noch auf Oscar Piastri geschoben wurde, was sowohl das Rennen von Daniel Ricciardo beendet hat, als auch das Rennen von Oscar Piastri zerstört hat. Weil beide hatten am Ende des Tages einen Schaden. Lance Stroll hat es auch erwischt, also der ist natürlich dann auch ausgefallen. Aber das Kuriose an der ganzen Situation ist, dass Lance Stroll die Schuld bei jedem nur nicht bei sich sieht. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das eindeutig die Schuld von Lance Stroll war. Oder was ist, Alex, deine Einschätzung zu dem Thema?
Also die Schuld auf jeden Fall. Der Auslöser war natürlich ein bisschen vorgelagert, weil das so ein bisschen vorher so ein Ziehharmonika-Effekt war. Ne? Dass vorher, ich weiß gar nicht, ob Sainz oder Alonso war, in dem bei der Paarung vorne hat sich schon einer verbremst und dann, ne, natürlich, dann zieht das so diesen Ziehharmonika-Effekt durch und dann geht das bei da hinten so. Aber klar, ein Stroll war einfach viel zu nah dran oder hat einfach dumm gesagt nicht aufgepasst dann, ne, und hat halt einfach zu spät gebremst und dann bist du halt direkt dran, so. Und das darf dir natürlich als Formel-1-Fahrer nicht passieren, wenn du weißt, dass beim Safety Car genau sowas mal passieren kann, wenn die dann halt auch Richtung Kurve fahren, dass man ja irgendwann bremsen muss, so. Und deswegen glaube ich einfach, er war einfach nicht aufmerksam und hat dann einfach zu spät gebremst und dann genau das gemacht. Und ja, der, er ist halt vom, sag ich mal, vom Charakter leider so, dass er dann so sagt, so, ja, was soll das, was haben die anderen gemacht, und sagt jetzt nicht so, ah, sorry guys, ja, okay, habe ich gerade verpennt, so, ne. Also, der ist ja einfach nicht so der Charakter für, weil er sich halt auch einfach dumm gesagt leisten kann, weil er einfach gesetzt ist in dem Team, so, und ist halt ein bisschen, also das ist halt seine Art, so ein bisschen die arrogante Art, die er halt hat, ne?
Ja, das ist sehr schade, ne? Aber du hast schon recht, es ist, am Ende des Tages wirst du den Fahrer auch nicht mehr ändern, das ist seine Art und er kann sich das halt erlauben, weil er nie rausgeworfen werden wird. Von daher, ja, ja, für Daniel Ricciardo ist es doppelt doof, weil zum einen hat er natürlich den Schaden in China jetzt gehabt und zum anderen kommt jetzt noch eins dazu. Hinter den beiden war Nico Hülkenberg und Nico Hülkenberg hat in der Situation eins gemacht, er hat beide überholt. Und das ist auch völlig logisch, weil was soll er denn machen? Er kann ja nicht stehen bleiben, nur weil die zwei ineinander fahren. Und dann ist natürlich das Ganze unter Safety Car passiert. Und jetzt muss man natürlich wissen, unter Safety Car darf nicht überholt werden. Jetzt hat Nico Hülkenberg aber sowohl Lance Stroll als auch Daniel Ricciardo überholt. Daniel Ricciardo sagt dann, ja, dann muss der mir ja meine Position zurückgeben, weil der hat mich ja unter Safety Car überholt. Und sein Team hat zu ihm gesagt, warte, wir klären das. Und bevor es geklärt werden konnte, hat Daniel Ricciardo eigenmächtig quasi Nico Hülkenberg wieder überholt. Das wiederum war nicht okay. Also im Gegensatz zu dem, dass Nico Hülkenberg die zwei überholt hat, was völlig regelkonform und in Ordnung war, war das Zurückholen der Position von Daniel Ricciardo unter Safety-Car-Bedingungen nicht in Ordnung. Und dafür, finde ich, gibt es eine durchaus milde Startplatzstrafe von 3 Plätzen in Miami. Das ist natürlich doof, aber ich würde mal sagen, Glück im Unglück für Daniel Ricciardo, das hätte auch härter bestraft werden können.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist eigentlich, also das passt wieder so ein bisschen alles zur Saison auch von Ricciardo, ne? Also, weil jetzt in dem Fall war er ja wirklich das erste Mal besser als Tsunoda, muss man sagen. In China eigentlich so, ne? Aber trotzdem kriegt er es dann ja nicht vernünftig ins Ziel und ja, hängt dann wieder damit durch. Also, ja, wie du schon sagst, dadurch ist er halt auch einfach kein Kandidat für Red Bull. Und ja, also so gern man ihn da gesehen hätte, vielleicht ein bisschen aus Sympathiegründen, aber ja, das da müsste er jetzt schon mal richtig Gas geben in den nächsten Rennen, damit er da noch irgendwie in Erwägung und so. Aber das sehe ich auch nicht. Also.
Nee, sehe ich auch nicht. Natürlich kann es sein, dass man ihn trotzdem zu Red Bull reinsetzt und dann performt er dort, weil er plötzlich mit dem Auto viel besser klarkommt. Aber you never know. Man weiß es nicht. Das weiß man erst, wenn man es ausprobiert und wer weiß, ob es dazu kommt. Aber lass uns zurückkommen. Wir haben Lando Norris nämlich übersprungen. Sag mal ein paar Worte zu Lando Norris. Wie hast du seine Leistung da gesehen?
Ja, also ich muss sagen, dafür, dass er, sag ich mal, im Sprint noch so abgestürzt ist, hat er sich dann im Rennen echt super rehabilitiert. Und ne, wie gesagt, er ist ja im Rennen von 4 losgefahren und auf 2 gelandet. Ne? Und das vor Perez, das ist ja immer die wichtigste Referenz, weil ein Alonso, klar, da ist schon der McLaren einen Ticken stärker auch einfach und Alonso ist auch mit einer anderen Strategie losgefahren. Aber fand ich schon gut ab, dass ein Lando Norris dann auch so fighten konnte. Und es war ein bisschen unglücklich für mich, aber man hat dann einfach gemerkt, auch die Ferraris waren nicht so gut an dem Wochenende und konnten dann auch nicht mehr, also Leclerc konnte auch nicht mehr ranfahren an Norris, sodass halt Norris dann auch echt stark auf Platz 2 gefahren ist. Also finde, da merkt man wirklich auch wieder noch so ein bisschen, ne, wir sprechen ja auch mal von bei McLaren von der spannenden Fahrerpaarung, aber da merkt man wirklich diese Rennerfahrung bei Lando Norris, also die er halt gegenüber einem Oscar Piastri eindeutig noch hat. Also da zeigt sich halt immer wieder dieser Qualitätsunterschied, dass ein Norris halt im Rennen wirklich dann noch was rausholen kann. So. Und ich glaube, also ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass irgendwie tut er sich damit leichter, wenn er weniger Druck hat und dann so von 4-5 losfährt, dann nach vorne zu fahren, als wenn er halt, ne, wie im Sprint von 1 losfährt und dann komplett nach hinten durchgereicht wird. Also, weil wir hatten ja auch schon mehrmals diese Szenerie, dass er im Qualifying vorne gelandet ist und dann durchgereicht wurde. Also deswegen habe ich so das Gefühl, dass es da vielleicht auch so ein bisschen so ein Problem mit dem Druck gibt oder irgendwie sowas. Mentalität,
ja.
Weiß ich nicht. Also.
Wer weiß, aber ich meine, auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass eben dieser Setup-Unterschied zwischen Sprint und Rennen am Ende des Tages da auch nochmal den Unterschied gemacht hat. Und für mich war das so die, ich sag mal, Überraschung des Rennens, dass Lando Norris so stark war, obwohl ich ihn nach dem Sprint gar nicht so stark eingeschätzt hätte.
Ja.
Aber da hat man offensichtlich die richtigen Schlüsse gezogen aus dem Sprint und hat entsprechend das Setup noch geändert. Oscar Piastri hingegen am Ende nur auf Platz 8 gelandet, aber auch so ein klein wenig zumindest dem Unterbodenschaden oder dem Diffusorschaden durch den Auffahrunfall zwischen Lance Stroll und Daniel Ricciardo geschuldet, weil Daniel Ricciardo ja auch ihn noch berührt hat. Ich habe das zwar im TV-Bild gar nicht als so schlimm gesehen, aber es scheint dann am Ende des Tages doch was kaputt gegangen zu sein. Aber der war das ganze Wochenende über auch, ich sag mal, eher so mittelmäßig unterwegs. Ne? Also da ist das, was du sagst, da fehlt so dieses letzte Quäntchen, das Lando Norris vielleicht hat, fehlt bei Piastri noch. Das haben wir in den letzten Folgen ja auch schon öfter gesagt, aber das wurde jetzt an dem Wochenende auch nochmal ganz deutlich.
Ja, genau. Also so viel, sonst mehr hätte ich auch nicht zu erklären, außer dass man wirklich sieht, dass sie weiterhin kontinuierlich Fortschritte machen mit dem Auto. Und sie haben ja auch, glaube ich, für Miami, wenn ich es richtig verstanden habe, Upgrades angekündigt. Also da können wir auch nochmal wischen. Und gab sogar irgendeine Aussage, ich weiß jetzt nicht genau von wem, aber angeblich ist das Ziel, dass sie sogar gegen Jahresende um Rennsiege mitfighten wollen. So, also O-Ton von McLaren. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Andrea Stella das gesagt hat oder Zac Brown oder ne, oder sie ein bisschen so umtösen wollen, aber ja, das war auch eine interessante Aussage.
Ja, die Formel 1 hat ja auch viel mit Marketing zu tun und ich glaube, das ist hier so ein Fall davon. Wobei, es würde mich ja freuen, also wenn da am Ende der Saison einfach noch ein bisschen Spannung reinkommt, ist ja wahrscheinlich eh relativ früh schon klar, wer Fahrerweltmeister und wer Teamweltmeister wird. Also wäre das doch ganz nett, wenn das am Ende des Tages noch dazu kommt. Lass uns mal zu Ferrari kommen. Charles Leclerc auf 4 und Carlos Sainz auf 5. Ich habe vorhin rausgehört, du hast dir etwas mehr erhofft als das. Am Ende zufrieden mit dem Ergebnis oder sagst du, da muss jetzt eigentlich Platz 2, 3, 4 irgendwo, da muss ich das bewegen.
Ja, also wir hatten ja in der, auch in unserer WhatsApp-Gruppe schon die Diskussion, die Thematik festgestellt, dass dieses Jahr Ferrari auf jeden Fall ein bisschen, sage ich mal, Qualifying-Leistung opfert für die Rennperformance. Also dass man da jetzt so ein bisschen den Spagat fährt. Und das hat sich halt auch wieder bewahrheitet, weil in beiden Qualifyings waren sie halt echt, sage ich mal, nur so 5-7 und 6-7 so. Und damit hast du ja schon ein gewisses Handicap so. Und letztes Mal in Japan konnte Leclerc dann auf den Einstopp setzen und da hat sich dann ausgezahlt. So, also hat sich ausgezahlt mit Platz 4, Sainz wurde da ja Dritter. So, aber jetzt, ne, hat man einfach gemerkt, okay, dass dem Auto liegt vielleicht die Strecke doch nicht so oder man hat dann doch nicht so diesen Vorteil im Rennen und konnte dann halt nicht das Podium angreifen, was eigentlich aus meiner Sicht jetzt eigentlich bei jeder Strecke das Ziel sein muss, weil man sonst ich in den ersten Rennen schon als zweite Kraft etabliert hatte, aber jetzt hat man wirklich das Gefühl gehabt, okay, McLaren ist dann doch gar nicht so schlecht, ne? Und der Unterschied zwischen McLaren und Ferrari ist dann doch nicht so marginal, wie man dachte. Also ja, also ich hoffe es. Ich hoffe natürlich aus Ferrari-Fansicht, das war jetzt eine Eintagsfliege, dass man dann in den nächsten Rennen wieder konkurrenzfähiger ums Podium mitfahren kann. Aber ja, also wie gesagt, man hat auch jetzt nicht so viel sonst falsch gemacht von der Strategie oder so, dass ich jetzt sagen würde, es gab jetzt einen groben Schnitzer, es war einfach die Power nicht da und ja, hat einfach nicht gereicht so.
Ich glaube, mangelnde Konstanz kann man ihnen nicht vorwerfen. Im Sprint auf 4 und 5 gelandet, im Rennen auf 4 und 5 gelandet. Also wenn das nicht konstant ist, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall glaube ich, das ist meine persönliche Meinung, dass die Pace, die sie jetzt haben oder die sie jetzt hatten, dass die ein Stück weit der Streckencharakteristik geschuldet ist und dass wir McLaren in den nächsten Rennen wieder hinter Ferrari sehen und Ferrari wieder so als die ja gesetzte zweite Kraft zu sehen ist. Das denke ich, wird so kommen. Ich schätze, dass McLaren dann schon noch einen Ticken länger braucht, bis sie so stark sind, dass sie Ferrari da auch wirklich dauerhaft angreifen können. Dann bleibt uns noch in den Top 10 ein Team, über das wir reden sollten. Der eine vom Hero to Zero to Hero, würde ich mal sagen, oder to Fast Hero. Lewis Hamilton von Platz 2 im Sprint Qualifying zu Platz 18 im Rennqualifying zu am Ende Platz 9 im Rennen. Das war wild, würde ich mal sagen.
Ja. Ja, also komplett unterschiedliche Leistungen. Also Sprint-Qualifying, es war nass, er hat seine Stärken ausspielen können, so dass wir wissen, dass er auch in den vergangenen Jahren immer auch ganz gut im Regen performen konnte. So, das ist einfach Fakt. Also hat man einfach gemerkt, der Fahrer kann diese, sag ich mal, schwierigen Bedingungen. So, dann auch im Sprint hat er echt super mitgehalten und hatte auch vielleicht diesen Boost, dass er weiter vorne startet und hat es dann auch ins Ziel gefahren, muss ich sagen. So, also, da dachte ich auch schon, okay, cool. Es war schon so ein bisschen wieder dieser alte Lewis Hamilton, den man so kennt. Da habe ich mich auch, gedacht, ja, doch, vielleicht kriegt er dann nochmal seinen Boost für Ferrari nächstes Jahr und dann schauen wir mal. So, dann das normale Qualifying. Eieieiei, da ist er ja gar nicht klargekommen mit den Bedingungen beziehungsweise vielleicht auch mit dem Setup, weiß ich auch nicht. Aber das hat er ja komplett vermurkst, weil Russell ist ja in die Top 10 gefahren, glaube ich, ne? So, und wenn er in Q1 ausscheidet und seinen Teamkollegen die Top 10 fährt, so.
Ja, also Lewis Hamilton im Qualifying auf Platz 18 und sein Teamkollege George Russell auf Platz 8. Das tut sicher weh. Auch wenn es am Ende des Tages im Rennergebnis gar nicht mal so schlimm aussah mit George Russell auf 6 und Lewis Hamilton dann auf 9. Ne? Also es zeigt dann auch die Stärke von Lewis Hamilton, die er hat und dass das Auto zumindest in einem gewissen Rahmen halt doch funktioniert. Aber was da im Qualifying los war, boah, keine Ahnung. Ich meine, er hat ja im Sprint dann auch gezeigt, dass er das Auto in dem Umfeld auch bewegen kann. Er ist ja nicht aufgeschnupft worden von allen, die dahinter waren und dann irgendwo Platz 8, Platz 9 rausgekommen, sondern er hat seine Position erhalten können. Das war ja auch stark. Und er hat ja auch gut gefightet, das muss man wirklich sagen. Und ich dachte wirklich, nach dem Sprint-Qualifying und nach dem Sprint, nachdem er dann im Sprint auch so konstant gefahren ist, habe ich mir schon einiges erwartet für das Qualifying und dachte, naja gut, vielleicht kann der ja wirklich ein Wörtchen mitreden bei der Vergabe der ersten drei Plätze irgendwo. Und dann kommt ein Platz 18 raus. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, ne? Und das ist für mich wiederum, da hat man beim Setup wahrscheinlich genau in die falsche Richtung gesetzt, ne? Also dort, wo man bei Lando Norris das Richtige gefunden hatte, um den noch einen Ticken weiter nach vorne zu bringen im Qualifying, da hat man wohl bei Lewis Hamilton genau das Gegenteil gemacht. Hatte ich zumindest den Eindruck. Am Ende hat das dazu geführt, dass wir ein paar schöne Überholmanöver gesehen haben. Und man muss sagen, strategisch hat Mercedes, glaube ich, auch alles richtig gemacht. Die haben in dem Moment alle Trümpfe genutzt, die sie hatten. Und das hat am Ende dazu geführt, dass Lewis Hamilton dann doch noch Punkte eingefahren hat. Und damit war er ja nach eigener Aussage schon auch zufrieden nach dem Qualifying-Ergebnis.
Ja, und vor allen Dingen war es ja auch verrückt, weil ich glaube, am Anfang des Rennens hat er sich noch beschwert über die Reifen und hat sich noch darüber aufgeregt, dass er da überhaupt gar keinen Grip hat, dass es ja eine richtig schlechte Idee war und so. Und da dachte man schon, das wird ja ein heftiges, hartes Rennen für ihn. Und dann, ja, ist er dann am Ende doch noch auf dem Neuen gelandet. Also, das zeigt ja wiederum, also klar, das Auto ist natürlich auch im Vergleich zu den anderen Autos ein bisschen überlegen und man muss auch schon das Rennglück ein bisschen haben mit Safety Cars, aber trotzdem zeigt es ja dann auch immer noch, dass da halt wirklich ein Fahrer drin ist, der ja auch viel Erfahrung hat, der ja noch was kann und der dann ja auch, sag ich mal, das dann auch durchfährt so und nicht, also weil, sag ich mal, andere Fahrer würden dann da irgendwie im Mittelfeld rumkämpfen und da nicht vorankommen und am Ende das Auto wegschmeißen so und keine Punkte holen. Also deswegen fand ich auch, ja, also echt verrückt, also from zero to hero to zero to hero, also hin und her, also Wahnsinn, wirklich.
Es war auf jeden Fall eine emotionale Achterbahn für Lewis Hamilton, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Wer noch nicht ganz so erfahren ist, ist George Russell, der am Ende auf Platz 6 gelandet ist, aber auch einige Szenen gezeigt hat, wo wir uns schon auch gefragt haben, warum macht er das denn? Ja, beim ein oder anderen Überholmanöver hat er da komische Linien gewählt, die jetzt nicht ganz so nachvollziehbar waren und ihm am Ende dann auch nicht geholfen haben, muss man ganz klar sagen. Da fehlt es aus meiner Sicht echt noch so ein Stück weit an der Reife, die es braucht, um bei Mercedes die klare Nummer 1 zu sein. Wir hatten es in einer der letzten Folgen ja auch schon. Wer kommt denn zu Mercedes? Und wer wird denn da die Nummer 1, wenn Lewis Hamilton weg ist? George Russell sehe ich da ehrlich gesagt noch nicht.
Ja, aber wer ist also... Nur so langsam gehen einem ja auch die Alternativen aus, ne? Also, weil Alonso, der wirklich ein heißer Kandidat war, der ist ja nicht mehr frei, der bleibt ja bei Aston Martin. Vielleicht pokert man immer noch auf Max Verstappen, ne? Wenn es Unruhe gibt bei Red Bull und so weiter.
Ja.
Das ist ja, also gefühlt macht das so den Anschein, oder? Dass man immer noch darauf hofft, so ein bisschen. Und dass man sich so ein bisschen auf die Warteposition setzt und so denkt, oh Gott, ja, wir wissen, dass Russell eigentlich noch nicht erfahren genug ist, aber vielleicht kommt ja ein Verstappen und dann haben wir ihn so nach dem Motto. Weil sonst, also, wenn man das hört mit Sainz und so weiter, also weiß ich halt auch nicht, ob er dann sozusagen der richtige Leader wäre da für das Team.
Ja, das ist die Frage, ne? Und die Frage ist ja sowieso, was passiert jetzt mit Max Verstappen? Also, so wie wir das gelesen haben, hat er sich ja klar positioniert zu Red Bull. Jetzt gab es am Wochenende wieder einen Schlagabtausch zwischen Toto Wolff und Christian Horner, die sich darüber ausgelassen haben, wer denn, also zu welchem Team denn jetzt am Ende des Tages Max Verstappen wechselt. Und ja, Toto Wolff hat ein bisschen gestichelt und hat gemeint, naja, nicht nur das schnellste Auto und der schnellste Fahrer müssen zusammenpassen, sondern da gibt's noch ein bisschen was drumrum noch mitspielt, weshalb der ein oder andere Fahrer dann auch zu einem anderen Team wechselt. Ja, das war ja so eine kleine Provokation auch in Richtung Christian Horner, wobei der dann relativ cool, wie er halt immer so ist, darauf geantwortet hat, dass man einfach mal gucken muss, wo Max Verstappen steht und wie lange er noch Vertrag hat und dass es für ihn da überhaupt gar keinen Grund gibt, weshalb man dann wechseln sollte.
Ja, und wie wir auch immer schon gesagt haben, also zumindest für 25 wird sich da am Kräfteverhältnis auch nichts ändern. So, und das ist ja, also gefühlt ist das ja eigentlich wieder ein geschenkter WM-Titel, so ein bisschen bei den Voraussetzungen. So, und den willst du dann natürlich eigentlich mitnehmen. So, also deswegen.
Ja, Nico Rosberg hat in einem Kommentar nochmal was eingeworfen. Der hat gesagt, naja, es werden ja dann die Red Bull Powertrain die zukünftigen Motoren sein, die Red Bull da benutzt. Und er zweifelt an, dass Red Bull es schafft, im ersten Wurf da wirklich was Konkurrenzfähiges hinzustellen.
Mhm.
Und er glaubt, dass Mercedes 2026 das bessere Gesamtpaket hat, was den Motor angeht. Wo ich dann wieder sagen muss, also Red Bull Powertrain ist ja im Prinzip nicht ein von Grund auf komplett neu entwickelter Motor, sondern der setzt ja auf dem Honda auf, den man bisher hatte. Und das heißt, man startet nicht bei Null, wie das jetzt bei Audi der Fall ist, sondern man hat ja schon eine Basis und die Basis ist ja gut.
Ja.
Und die wird man genauso entwickeln, wie das Mercedes macht. Deswegen finde ich das Argument etwas schwach.
Ja, und man wird sogar noch mehr entwickeln können, weil man sich jetzt schon, also man ja immer ein bisschen Ressourcen schonen kann, wenn man so weit vorne ist. Also.
Ja.
bin ich gespannt, aber gut. Ja, wie gesagt, bleibt spannend die Situation um Mercedes, Russell herum. Ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, es ist irgendwie ist alles denkbar, aber kann auch sein, dass wir am Ende da mit Russell als Nummer 1 rausgehen und dann bin ich gespannt, wie das dann wirklich sein wird, weil jetzt kann man immer noch sagen so, oh ja, er, ne, sag ich mal, blüht so ein bisschen auf neben Hamilton, der vielleicht eh nicht mehr die größte Motivation hat und so, aber es ist dann schon eine andere Situation, wenn er dann die klare Nummer 1 ist im Team.
Ja, das glaube ich auch. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich habe die Zeit so ein bisschen im Blick, Alex. Deshalb, nächstes Rennen dann in Miami in 2 Wochen. Das heißt, nächste Woche unterhalten wir uns über Miami. Ich muss sagen, jetzt, ich freue mich schon drauf. Ich freue mich drauf, weil das drumherum halt immer irgendwie cool ist. Die Strecke, ja, wissen wir jetzt, die ist jetzt nicht unbedingt so der Bringer. Bin mal gespannt.
Übrigens, das ist ja wieder noch eine Strecke, wo ich auch letztes Jahr war.
Stimmt.
Da kann ich auch noch mal ein, zwei Sachen zu erzählen. Allein zu diesem künstlichen Yachthafen, den sie da ja immer haben.
Das ist ja, genau.
War mal.
Ja, fake it till you make it. Ne? Sebastian Vettel prophezeit ja, dass irgendwann die Strecke unter Wasser steht. Dann sitzen die Yachten auf jeden Fall im richtigen Wasser. Dann fahren wir aber auch keine Formel-1-Rennen mehr an der Stelle.
Das stimmt.
Ja, aber unterhalten wir uns nächste Woche drüber. Ich bin schon gespannt auf Miami. Vielleicht wird es ja, es wird auch wieder ein Sprint-Wochenende, ne?
Mhm.
Habe ich richtig im Kopf, oder?
Ja, genau. Und diesmal natürlich dann andere Zeiten, aber da kommen wir dann nächste Woche zu, weil wir ja
genau
auf der anderen Seite der Welt sind, sozusagen.
Ja. Genau, das wird dann auch wieder spannend. Wird ein Samstagsrennen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ne?
Nee. Das ist doch bei Las Vegas, oder nicht? Das ist nicht bei.
Ach, stimmt. Du hast recht.
Miami ist alles wie immer.
Miami ist alles.
Abends sind. Aber da,
alles wie, das alles wie üblich. Nur spät.
Das wollen wir jetzt.
Genau.
Nächste richtig. Woche haben wir da im Detail dann.
Haben genug Zeit für.
Genau.
Sehr gut. Dann, Alex, sage ich dir für diese Woche herzlichen Dank. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir über Miami reden dann.
Da freue ich mich drauf. Mach's gut.
Macht's gut. Bis ciao, bald. Ciao.